herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ostern ist ein schönes Fest zum Feiern, miteinander zu genießen. Ostern ist ja eigentlich auch mittlerweile schon ein Familienfest geworden, wo man gemeinsam vielleicht noch die Geschenke sucht im Garten draußen. Irgendwo hat man die Osterhasen versteckt oder kleine Präsente. Und man sitzt dann als Familie zusammen und genießt diese Zeit. Ostern als Familienfest. Ist es noch das, was Ostern Auswirkungen hat mit unserem Leben, für unser Leben? Und dabei geht es ja eigentlich nicht um Ostern, sondern es geht um diese Auferstehung, über die geredet und gepredigt wird. Es geht nicht um Ostern, sondern um die Auferstehung, die in Frage gestellt wird. Immer wieder. Ist das, was Erwin jetzt so voller Überzeugung als Tatsachenbericht uns präsentiert hat, ist das so wirklich geschehen? Kann und muss man das wirklich so glauben? Und diese Frage kommt immer mehr auf, je weniger man noch weiß, was hat eigentlich Auferstehung mit meinem Leben, mit unserem Leben zu tun. Und wir sind nicht die ersten Menschen, die darüber nachdenken und das in Frage stellen. Sondern auch die ersten Christen haben sich die Frage gestellt, Auferstehung ja, Konsequenzen nein. Sie hat nicht unbedingt angezweifelt, dass Jesus auferstanden ist. Sondern sie haben in Frage gestellt, verändert das eigentlich unser Leben? Können wir an eine Auferstehung von Jesus Christus glauben und ein ewiges Leben glauben, ohne dass das unser Leben verändert? Und die Christen in Korinth waren dieser Meinung. Man kann es trennen. Man kann es trennen, Ostergeschichte, Tatsachenbericht ja, Konsequenzen für mein Leben nein. Und das kriegen wir als Christen anscheinend hin. Kriegen wir zusammen, können wir parallel laufen lassen, wie so eine Schiene von der Eisenbahn, da eine Schiene und die laufen parallel nebeneinander her. Und die werden nie aufeinander zukommen. Unsere Gesellschaft sind nicht die Ersten, die das so probieren und in Frage stellen, sagen, jawohl, Ostermorgen kann man noch glauben. Da ist vielleicht ein Gott aktiv geworden und hat das so geschehen lassen. Das kann ich glauben, aber es verändert mein Leben nicht. Ich lese uns dazu einen Text aus dem 1. Korintherbrief, dem 15. Kapitel. Ein ganzes Kapitel, das Paulus braucht, um den Christen in Korinth klar zu machen, was eigentlich Auferstehung bedeutet. Und wir nehmen die Verse 19 bis 28. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, alle, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Die Auferstehung schafft Fakten. Das wollen wir mal einfach so als Tatsache und als Behauptung stehen lassen. Auferstehung schafft Fakten. Fakten, auf die wir unser Leben aufbauen können und Fakten, die unser Leben als Fundament tragen und letztendlich aber auch verändern. Fakten, die unserem Leben Halt geben. Ein Fundament gibt Halt, gibt Stabilität, gibt die Richtung vor und so ist die Auferstehung für uns auch dieses Fundament, auf dem unser Leben steht, unser Leben aufgebaut wird und unser Leben ausgerichtet ist. Und das beobachtet Paulus schon bei den Christen in Korinth. Diese Perspektive haben sie verloren. Sie sind zu der Meinung gekommen und haben es auch gelebt, jawohl, es ist gut, wenn wir Jesus in unserem Leben, in unserem Alltag haben. Für sie war diese Reich-Gottes-Perspektive, dieser Blick in die Ewigkeit verbaut, zugehängt, verschleiert. Sie haben nur noch die Gegenwart gesehen und haben sich gefragt, was hat Jesus mit meinem Leben jetzt zu tun? Sie haben alles das, was Jesus errungen, erlitten und erkämpft und erstritten hat, nur noch auf die Gegenwart bezogen. Auf das Hier und auf das Heute. Dass es aber letztendlich bei dem, was Jesus getan hat, um ihre Zukunft geht, das haben sie ausgeblendet. Es ging nur noch um das Heute. Und für Paulus ist diese Verengung ein ganz großes Problem, wo er versucht, den Christen klarzumachen, ihr beschneidet euer Leben selber. Wenn ihr die Auferstehung und das, was das für Konsequenzen für die Zukunft hat, nicht mehr im Blick habt, dann nehmt ihr eurem Leben den Sinn weg. Wer nicht mehr an die Ewigkeit denkt, nimmt seinem Leben heute den Sinn. Und ich weiß, dass manche jetzt innerlich schon sich gegen diese Aussage wehren, weil wir werben ja damit, werde Christ, dann hast du einen Sinn für dein Leben. Und wenn du Christ bist, hast du den Sinn für dein Leben gefunden. Und dann versuchen wir, das zu definieren. Ja, was ist denn dann der Sinn des Lebens? Für Gott leben, mit Gott zu reden, zu beten. Und manche machen es dann noch mehr und sagen, auf das und jenes zu verzichten. Wo dann schon Nichtchristen sagen, Moment mal, wenn das der Sinn des Lebens ist, auf dieses oder jenes zu verzichten, und das darf ich nicht und jenes darf ich nicht, dann ist es für mich nicht mehr Leben. Und genauso argumentiert Paulus im Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn wir nur mit Jesus rechnen und das, was Jesus getan hat, nur für heute gilt, für unsere Gegenwart, dann geht an uns das Leben vorbei. Weil unser Leben auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Unser Leben zielt auf die Ewigkeit ab. Und ich weiß, wir haben da jetzt so ein ziemlich vages Bild, eine vage Vorstellung von Ewigkeit. Die einen stellen sich das Ganze vor als großen Chor in einem großen Raum. Vorne auf dem Thron sitzt Gott und dann steht der große Chor im Vorraum und singt sein ganzes Leben lang nur noch Halleluja. Vielleicht für Chorsänger was Schönes, eine schöne Vorstellung. Für die weniger musikalischen eine Horrorversion. Wir haben irgendwo unsere vage Vorstellung von der Ewigkeit. Wie wird es einmal sein, wenn wir für alle Zeiten, den Rest des Lebens, bei Gott sind? Und ich komme immer mehr zu der Auffassung, unser Leben, das wir hier leben, soll uns einen Vorgeschmack geben, soll unseren Appetit anregen, soll unsere Sehnsucht wecken auf die Zeit, in der wir als Christen mit Gott leben. Wenn ich aber nicht weiß, was auf mich wartet, was auf mich zukommt, dann freue ich mich nicht. Dann habe ich eher Angst davor, dann habe ich eher meine Bedenken. Dann ist das für mich nicht erstrebenswert, irgendwo ins Ungewisse hinein. Und ich glaube, jeder von uns braucht irgendwo eine Sicherheit. Auf was lasse ich mich ein? Was kommt auf mich zu? Was erwartet mich? Ihr merkt es doch vielleicht schon, wenn ihr mal eingeladen werdet für eine Überraschung. Ja, wieder erstmal die Bedenken kommen. Dann versucht man das auszuhorchen, abzufragen. Was kommt? Wo kriege ich kleine Hinweise, kleine Tipps? Damit ich mich darauf einstellen kann. Wenn es dann noch heißt, so komm mal mit, lass dir mal die Augen verbinden, dann wird es noch heikler. Wenn man gar nichts weiß, da freut man sich nicht drauf, sondern es ist eher die Skepsis und die Bedenken. Und jetzt spricht Gott davon, dass er uns durch Jesus Christus eine Ewigkeit schenkt in seiner Gegenwart. Und wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es sei denn, wir schaffen es vielleicht, unser Leben, das wir hier leben, als Vorgeschmack zu nehmen auf das, was kommt. Aber das würde unser Bild von Ewigkeit vielleicht verändern. Dass wir eben nicht als Chor nur dastehen und singen und nicht irgendwo als Geistwesen oder Engel unterwegs sind, sondern wenn wir davon lesen, dass Paulus schreibt, und Gott wird seine Macht aufrichten, er wird herrschen, dann geschieht dort Leben. Dann geschieht dort ein Miteinander. Und dann ist vielleicht das, was wir hier als Christen leben können, Klammer auf, vielleicht auch leben sollten, das, was unsere Gemeinschaft prägt, so wie Jesus uns verändert, vielleicht das Übungsfeld für die Ewigkeit. Dann ist das, was wir hier leben, nicht unbedingt der Sinn, sondern die Herausforderung. Übt mal jetzt schon. Und wenn wir Gemeinschaft als positiv erleben, das geschwisterliche Miteinander als positiv erleben, die Gegenwart und die Anbetung Gottes positiv erleben, dann weckt das unsere Sehnsucht und unsere Vorfreude auf die Zeit, wenn das vollkommen sein wird. Wenn wir davon reden, Jesus ist unser König, und er regiert in unserem Leben und wir erleben das ganz praktisch, was das heißt. Dann freuen wir uns darauf, wenn wir später mal eine Zeit in der Gegenwart unseres Königs leben und mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Wenn wir jetzt schon erfahren, was es heißt, Gott als Vater zu erleben, als dieser treue, fürsorgende Vater, der sich um seine Kinder kümmert, dann weckt das vielleicht unsere Freude und unsere Sehnsucht, wenn wir eines Tages nach Hause kommen und der Vater vielleicht auf dem Hügel steht, die Arme ausbreitet und sagt, schön, dass ihr endlich da seid. Ich habe eure Wohnungen fertig. Die sind eingerichtet nach eurem persönlichen Geschmack, so wie ihr es haben wollt. Genießt es, in meiner neuen Stadt zu wohnen. Genießt es, im neuen Jerusalem unterwegs zu sein, durch die Gassen zu flanieren, spazieren zu gehen, genießt die Gebäude, freut euch an der Architektur. Schön, dass ihr daheim seid. Dann ist das, was wir jetzt hier leben und wo wir uns vielleicht jetzt manchmal aneinander reiben und schwer tun im Umsetzen, das Übungsfeld, der Appetit haben, das Geschmäckle machen, sagt man aus dem Süddeutschen, lustig machen, den Speichel im Mund anregen, zu sagen, ich freue mich darauf, dass ich in einer Zeit leben werde, wo das alles richtig in Vollendung umgesetzt wird, was wir hier schon versuchen. Dann gibt die Auferstehung unserem Leben einen Sinn. dann ist das, was wir hier jetzt machen, nicht nur eine Pflichtübung, nicht nur ein Zwang, damit wir fromm und gut leben, sondern ist es die Anzahlung, das Unterpfand für ein Leben, das noch kommt. Dann ist der Schwerpunkt unseres Lebens nicht die 50, 60, 80 oder 90 Jahre, die wir hier sind. Sondern ist der Schwerpunkt unseres Lebens, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Genauso wie Schule. Da lernt man ja fürs Leben, heißt es. Das sind aber 10, 12, 13 Jahre in unserem Leben. Und dann haben wir viel mehr Zeit, um das anzuwenden, was wir in der Schule gelernt haben. Auferstehung gibt dem Leben Sinn. Und das haben die Christen in Korinth aus den Augen verloren. Das haben die nicht mehr ernst genommen. Es geht immer nur um die Frage, was haben wir jetzt davon, dass wir Christen sind? Lohnt sich's jetzt? Es lohnt sich in der Ewigkeit. Und weil sie so in Zweifel kamen, war für sie auch die Auferstehung dann etwas Vages, etwas, was man nicht mehr unbedingt wahrnehmen und ernst nehmen musste. Sie haben es in Frage gestellt. Aber Auferstehung ist eine Gewissheit. So sagt es Paulus. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Es ist dieser Tatsachenbericht, diese Fakten, die Paulus nennt, auch am Anfang des Kapitels, wo er aufzählen kann, wie viele Menschen ist Jesus begegnet. Wie viele Menschen haben Jesus gesehen? Mit wie vielen Menschen hat Jesus gesprochen? Und das nicht einfach nur, damit die Leute glauben, dass Jesus auferstanden ist, sondern dass es etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Diese Auferstehung macht nur Sinn, wenn ein Erster aufersteht, wenn ihm andere nachkommen. Wenn andere ihm folgen, sonst würde es keinen Sinn machen. Es ist immer interessant, ich lese ab und zu mal gerne so Berichte über Bergsteiger und so, wenn der erstmal auf einem Berg oben ist, da kann jahrhundertelang wieder keiner hoch. Dann war der Erste einmal oben und hat gesagt, da oben ist schön. Und dann plötzlich kommt er ran. Dann wollen unheimlich viele da hoch. Manchmal zu viele. Sobald der Erste oben war und sagt, wie toll es ist und wie es sich lohnt, dann weckt das bei den anderen plötzlich den Wunsch und die Sehnsucht, da will ich auch hin. Und deswegen ist Auferstehung nicht einfach nur etwas Theologisches, wo wir einordnen können mit Karfreitag zusammen, sondern es macht nur dann Sinn, wenn Jesus uns durch seine Auferstehung die Lust weckt und sagt, da will ich auch hin. Und wir es dann als Tatsache annehmen, sagen, weil Jesus auferstanden ist. Darum können wir auch dahin, darum kommen wir auch dahin. Dann ist es nicht nur, dass einer auf dem Berg steht und mit den Armen winkt und sagt, hallo, hier bin ich. Sondern dass der oben steht und sagt, hier, da geht's lang, da könnt ihr hochkommen. Das ist der Weg. Auf diesem Weg könnt ihr gehen und da kommt ihr an bei mir, weil ich schon da bin und ich diesen Weg vorausgestapft bin. Wir haben es mal gemacht als junge Männer beim Wandern in Südtirol. Da waren wir, glaube ich, mit 7 Mann waren wir unterwegs. Es war noch im Frühling und wir wollten auf 3.500 Meter hoch, kamen dann in so ein Hochtal und da war der Weg weg. Und es lag so hoch Schnee. Und wir haben gesagt, nix, wir lassen uns nicht entmutigen. Wir wissen ja, wo wir hinwollen. Da oben ist der Gipfel, wir sind jetzt ungefähr auf 2.400 Meter. Die restlichen 900 schaffen wir auch noch durch den Schnee. Wir laufen jetzt so da im Grat entlang hoch. Wir haben das keine halbe Stunde gemacht, weil dann wollte nämlich keiner mehr vorauslaufen. Weil das war uns zu anstrengend, da war kein Weg. Und immer einer musste vorausdappen durch den Schnee, damit die anderen ein bisschen gemütlicher hinterherlaufen konnten. Und die haben gesagt, nee, wollen wir nicht mehr. Wir drehen um. Aber Jesus ist diesen Weg vorausgelaufen. Er hat den Weg gebahnt und gespurt, dass die, die hinterherkommen, genau wissen, wo es lang geht. Und wenn sie auf diesem Weg bleiben, kommen sie an. Das heißt nicht, dass der Weg deswegen einfacher wird und ohne Probleme. Aber man weiß, solange man auf diesem Weg ist, kommt man an. Auferstehung als Gewissheit und dann die Auferstehung als Neuanfang. Die Auferstehung schenkt das Leben. Die Auferstehung schenkt das Leben. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Nur durch die Auferstehung gibt's neues Leben. Wenn es nur Karfreitag gewesen wäre, dann wäre die Vergangenheit bereinigt geworden, aber es wäre alles weitergegangen wie bisher. Die Menschen hätten gar nicht die Chance gehabt, neu anzufangen, weil sie hätten alles auf ihr Altes aufbauen müssen. Da wäre das alte Fundament gewesen, die alten Mauern wären gewesen, die alten Strukturen wären gewesen und es wäre weitergegangen wie bisher. Irgendwann wären wir zusammengebrochen unter Last der Schuld, hätte wieder um Vergebung gebeten, aber es hätte sich nichts verändert. Aber durch die Auferstehung von Jesus Christus verspricht Gott den Menschen, es ist ein neues Leben möglich. Es gibt einen Neuanfang. Es gibt ein neues Fundament, es gibt neue Strukturen, es gibt neue Ordnungen, es gibt neue Perspektiven. Die Auferstehung schenkt das Leben, weil Gott durch Jesus den Tod überwindet. Und jetzt nicht den Tod als diesen biologischen erstmal, den haben wir ja immer noch. Und eines Tages wird er auch besiegt sein. Endgültig hat er keine Macht mehr über den Menschen, über die Geschöpfe Gottes. Eines Tages wird das gelten, was Gott geschaffen hat. Und siehe, es war sehr gut. Und da hat der Tod keinen Platz drin. Für die Christen damals waren die Toten eher so die Entschlafenen. Es geht darum, dass Gott sagt, hier, der Tod verliert als biologischer Tod zuerst einmal seine Schrecken, weil Gott andere Perspektiven hat. Und durch die Auferstehung stellt Gott wieder den alten Zustand her, so wie es am Anfang mal war, als Gott die erste Begegnung hat mit Adam und Eva. So möchte es Gott wieder haben. Und die Auferstehung ist die Voraussetzung dafür. Ein neues Leben in der Gegenwart Gottes, in der persönlichen Gegenwart Gottes, nicht nur im Gebet, sondern dass wir Gott sehen können und es aushalten von Angesicht zu Angesicht. So wie Adam und Eva. Dass wir mit Gott unterwegs sein können. Im Garten, im Paradies, in der Ewigkeit und uns mit ihm unterhalten. Das ist möglich. Das ist die Absicht der Auferstehung. Und wir haben hier so einen kleinen Hinweis oder Seitenhieb dann auch von Paulus, wie eng für ihn Sünde, Tod, Auferstehung mit der Schöpfung verknüpft ist. Seine Ausführung hier macht nur dann Sinn, wenn er den Schöpfungsbericht nimmt, wie er in Mose geschrieben ist. Durch einen Menschen kommt der Tod. Durch einen Menschen wird gerettet. Durch einen Menschen haben die Menschen das Leben verloren. Durch einen Menschen bekommen sie es wieder. Auferstehung als Neuanfang. Dort beginnt das neutestamentliche Reich Gottes. Gott richtet seine Herrschaft auf, das haben wir am Karfreitag gehört. Gott richtet seine Herrschaft auf und übergibt sie seinem Sohn Jesus Christus. Regiere du jetzt in dieser Welt und veränder du diese Menschen, die mit dir unterwegs sind, dass sie unserem Reich Ehre machen und in unserem Reich leben, in unserem Reich üben, für das Reich, das am Ende da übrig bleibt. Alle anderen Reiche verlieren ihren Sinn und Zweck. Alle anderen Reiche gehen unter. Zum Schluss gibt es noch ein einziges Reich, das Reich Gottes. Und dort wird Gott regieren. Auferstehung ist der Anfang davon. Und deswegen ist die Auferstehung der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende. Gott fängt an, die Mächtigen, die Gewaltigen, seine Gegenspieler, seine Feinde, seine Widersacher nach und nach zu entmachten, ihnen ihren Machtbereich wegzunehmen, ihre Macht wegzunehmen, ihnen einzelne Menschen zu entreißen, dass ihr Einfluss immer geringer wird und weniger wird. Gott fängt an, seine Herrschaft aufzubauen und die anderen werden ihre Herrschaft verlieren. Auferstehung ist der Anfang vom Ende, weil am Ende steht die Weltherrschaft Gottes durch die Wiederkunft Jesu Christi. Aber das geht nur, wenn er auferstanden ist. Und das geht nur, weil er auferstanden ist, wird am Ende Gott regieren über alles. Und wir werden alle mit ihm leben, sofern wir hier auf dieser Welt unsere Entscheidung für ihn treffen. Frage: Motiviert uns das noch? Begeistert uns das eigentlich noch? Macht uns das noch Sehnsucht? Weckt das noch unsere Lust auf diese Ewigkeit? Und wenn wir sagen, ja, verändert das dann noch unser Leben hier? Hat diese Auferstehung und diese Perspektive, die Gott uns schenkt, Auswirkungen auf unser Leben jetzt? Oder denken wir lieber vom Jetzt nach vorne? Nehmen wir das, was jetzt ist, lieber als Projekt und projizieren es nach vorne? Oder denken wir vom Ziel her und sagen, weil ich da mal dabei bin und ich nicht überrascht werden will, will ich es jetzt schon üben. Und darum freue ich mich jetzt schon auf die Ewigkeit. Amen.